ARD. Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Some people have luck.
Da oben ist eigentlich gar nicht viel. Da sind eigentlich nur Steine.
Kamerita, er will noch mehr schaffen, hat er gesagt.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
Charlotte
und Peter. Und wir haben auch Musik dabei. Und dieses Lied, das hast du dir letzte Woche, glaube ich, das erste Mal angehört. Du kanntest es gar nicht, ne?
Nee, ich kannte es nicht. Und wer die Stimme sofort erkannt hat, das war Cat Stevens. Jetzt heißt er ja Yusuf Islam mit seinem Song Kathmandu. Und das ist ja einfach so aus dieser Hippie-Ära, ne? Dieser Song, weil ja einfach damals in den Ende der 60er, 70er diese Woodstock-Generation, die waren ja einfach in der Welt unterwegs und wollten dann nach Indien, auch wie die Beatles ja, ne? Die waren ja in Rishikesh. Und dieses Kathmandu muss einfach dieser sagenumwobene Ort gewesen sein, wo alle hin wollten, in dieses magische Himalaya-Gebirge zum Dach der Welt. Und deswegen freut es mich so, dass du mir das gesagt hast, Peter, weil ich nämlich gesagt habe, hier, ich fliege nach Nepal. Und dann hat Peter nämlich angefangen, das zu summen, ne? Und dann dachte ich so, nee, welcher Song ist das? Kenne ich gar nicht.
Das heißt, es war deine erste Reise nach Nepal und ja, der Flug nach Kathmandu, der ist ja recht kurz, 1,5 Stunden vielleicht, ne? Der ist ja auch schon besonders, oder?
Ja, ist es wirklich, weil man fliegt ja eben von Delhi los, noch über so das Tiefland, das nordindische Tiefland, wenn man so will. Und dann geht es ja einfach aufwärts, weil man fliegt ja zum Dach der Welt, also in dieses Himalaya-Gebirge. Und auf einmal, ich saß am Fensterplatz, tollerweise, vor allem saß ich auch links, was man wirklich vorher auch wissen muss, habe ich rausgeschaut und auf einmal sieht man da diese schneebedeckten Spitzen, also einfach dieses Dach der Welt. Und ich war wirklich ergriffen davon, weil es macht einen so bescheiden, wenn man das so sieht. Es ist wirklich majestätisch. Dieses Wort verwende ich wirklich selten, aber man ist einfach sprachlos. Also ich habe da einfach gebannt rausgeschaut und es war bestimmt eine halbe Stunde, flogen wir wirklich an diesen Gipfeln vorbei und wir hatten auch zum Glück eine relativ klare Sicht. Blauer Himmel, Sonnenschein und es war wirklich wunderbar.
Und was waren dann deine ersten Eindrücke von diesem Land, von dieser Stadt Kathmandu?
Ja, ich bin gelandet und habe relativ schnell gemerkt, ich bin hier in einem Touristenland. Also ich guckte mich so um, habe relativ schnell ein paar Deuter-Rucksäcke entdeckt, also so Trekking-Touristen überall. Und wir sind es ja in unseren Ländern oft so gewohnt, dass wir ankommen und oft auch einen der wenigen europäisch aussehenden Menschen sind, wenn man es so sagen kann. Und dass es doch besonders ist, wo wir so hinreisen. Aber ich hatte das echt lange nicht in einem unserer Länder, dass ich da ankomme. Und es fühlte sich so ein bisschen an, ich will jetzt nicht sagen Mallorca, aber da waren wirklich viele Touristen aus Amerika, aus Holland, aus Belgien, Franzosen habe ich auch gehört. Und dann dachte ich so, ah ja, das ist also Massentourismus in Nepal. Und ich musste mich dann auch anstellen für mein Visum und man merkte so richtig, es fühlte sich an wie so ein Urlaubsland, als wenn die jetzt alle einfach mal zum Wandern nach Nepal fliegen.
Ja, wir lieben Nepal ja schon deshalb als Korrespondenten hier in Delhi, weil wir so einfach hinkommen. Also es ist nicht nur nah und natürlich gibt es ganz viele Flüge tagsüber nach Kathmandu, sondern wir kriegen da auch einfach ein Visum. Wir müssen nicht vorher beantragen, gar nichts machen. Wir fliegen dahin und es gibt ein Visa on Arrival. Das heißt, man muss da wirklich nur zu einem Schalter, man muss irgendwie ein Formular ausfüllen, man zahlt $30 und dann kommt man in dieses Land rein, auch als Journalistin und Journalist. Und normalerweise in den anderen Ländern unseres Berichtsgebiets ist das nicht so. Aber ja, Nepal ist ein Touristenland und gerade wenn du es vergleichst mit dem Nachbarland, das ist noch ein bisschen Indien dazwischen, aber es ist eigentlich ein Nachbarland, dem Königreich Bhutan, da siehst du, wie groß die Unterschiede sind, oder?
Komplett. Und es war ja so, dass ich nach 4 Monaten Indien nach Bhutan geflogen bin und das schon sehr schön fand da und so schöne Berge und eine schöne Landschaft und nette Menschen. Und ich weiß noch, dass ich zurückkam und zu dir, Peter, und auch zu Olli gesagt habe, ja, Bhutan ist so ganz nett, aber ich fand es nicht so herausragend. Und ganz ehrlich, seitdem ich jetzt in Nepal war, würde ich allen sagen, so, ihr braucht nicht nach Nepal, fliegt doch nach Bhutan. Auch wenn, okay, es gibt diese Touristengebühr. Aber ich habe jetzt verstanden, als ich in Nepal war, wie besonders Bhutan ist. Weil ich weiß noch, in Bhutan war eben kein Massentourismus. Da wurde man nicht, kam man nicht an und da stand gleich eine Traube von Touristen. Und das ist wirklich das Besondere. Und deswegen im Nachhinein würde ich sagen, Bhutan ist wirklich dieses verwunschene Königreich, das Drachenkönigreich hinter den 7 Bergen quasi, was einfach viel exklusiver ist, was noch nicht so erschlossen ist. Und eben dazu im Vergleich war Nepal wirklich laut, viel zu viele Menschen. Ich dachte schon am Anfang, was ist das hier? Was ist hier eigentlich los? Und das zog sich dann auch so ein bisschen durch. Und auch in dem touristischen Viertel, wo ich dann gewohnt habe, liefen dann überall so entweder so Trekking-Touristen rum oder irgendwie so Hippies, die es ja immer noch so ein bisschen gibt, also so Aussteiger mit bunten Hemden und Dreadlocks. Ja, deswegen dieses Kathmandu ist schon irgendwie echt eine Massenveranstaltung. Und dann natürlich auch die Locals, die sich darauf eingestellt haben. Also diese ganzen touristischen Läden, die alle irgendwie Buddhas verkaufen, Poster, dann natürlich Gebetsfahrten. Und ehrlicherweise habe ich am Ende gar nichts gekauft, weil ich dann da immer nicht so Lust zu habe, wenn das alles nur für die Touristen ist. Und ich finde solche Länder ja vor allem besonders oder Orte, wo ich das Gefühl habe, das ist hier authentisch. Und da denke ich im Nachhinein, dass Bhutan wirklich das authentischere Land war.
Wie war die Luft in Nepal?
Besser, was zurzeit nicht schwer ist, weil wir ja in Delhi wirklich katastrophale Werte haben. Gerade heute Morgen, Peter, ne? Du hast sofort was gepostet.
Ja, es waren teilweise heute Nacht über 1500. Es waren heute Morgen 800, dieser Luftqualitätsindex. In Hamburg habe ich auch geschaut, da war zur gleichen Zeit 9. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Und wir hatten 800 beziehungsweise in der Nacht auch teilweise 1500. Das heißt extrem hohe Feinstaubwerte. Das ist super gefährlich. Das atmet man ein. Das geht in die Lunge. Das geht ins Blut. Das ist wirklich extrem ungesund beziehungsweise extrem gefährlich. Auch so wird es auch bezeichnet in den Apps, die wir hier benutzen. Da ist, sieht man gefährlich. Da ist so eine dunkelbraune Farbe. Und so ein Männchen mit einer Gesichtsmaske, mit einer Gasmaske, ne?
Ja, vor allem, genau, das ist eine Gasmaske und da steht hazardous, also extrem gefährlich. Ich habe jetzt gerade auch Besuch bekommen aus Deutschland und die Freundin hat mir eine riesige Tüte mit FFP2-Covid-Masken mitgebracht, also mit Corona-Masken, weil ich ihr gesagt habe, ja, die kann ich hier gut gebrauchen. Ja, das war so ein bisschen der Plan, dass ich natürlich auch aus dieser Luft so ein bisschen rauskomme. Und es hat, der Plan ist so ein bisschen aufgegangen, weil in Kathmandu war der Wert bei 60, also moderate steht dann da. Aber auch nicht so gut. Also ich hätte erwartet dafür, dass es ja mitten in der Himalaya-Region liegt, dass auch da die Luft besser ist. Aber wieder Massentourismus, viel zu viele Menschen, viel zu viel Produktion, irrer Verkehr. Ganz viele so Scooter, also hier kleine Motorräder, weil mein lokaler Kollege hat mir dann auch erzählt, seit der Corona-Pandemie hat sich die Zahl dieser Scooter wie verdoppelt. Also es ist irre in die Höhe geschossen, weil die Menschen eben sich nicht mehr wohlgefühlt haben, die Busse zu benutzen. Genau, deswegen die Luft war jetzt nicht so klar, wie man denken würde im Himalaya. Aber trotzdem habe ich es sehr genossen, da zu sein. Und dann auch bei jedem Interview, wo ich war, wenn Gesprächspartner das Fenster offen hatten, habe ich sofort gesagt, wow, this is very special. Weil auch jetzt hier bei Peter, ich weiß nicht, wann du das letztes Mal dieses Fenster aufgemacht hast. Also ich vergesse hier teilweise in Delhi auch zu lüften, weil es ist ja keine frische Luft, ne?
Man lüftet hier ja auch gar nicht. Es gibt eigentlich keinen Grund, hier zu lüften, weil die Luft draußen entweder immer schlechter ist oder zumindest heißer als drinnen. Und zudem es auch noch Mücken gibt, je nach Saison. Also eigentlich so gut wie nie. Ich glaube, in den ersten Wochen, als ich hier war, da haben wir tatsächlich mal gelüftet, meine Frau und ich, aber danach eigentlich nicht mehr. Ich glaube, das Konzept des Lüftens ist den Menschen hier in Delhi fremd.
Ja, und in Kathmandu hat mir auch ein Experte erzählt, bei dem ich mich war, zum Thema Klimawandel. Das war nämlich eines der Themen, was ich gemacht habe, dass er das schon erinnert, dass er in seiner Kindheit eine viel bessere Luft hatte in Kathmandu. Also, dass er in seinem eigenen Leben wahrgenommen hat, wie sich die Luft wirklich verschlechtert hat in Kathmandu und diese Umwelteinflüsse, die ja dann menschengemacht sind, gerade mit der Luftverschmutzung, aber eben auch die anderen Klimathemen, die gerade in Nepal besonders drastisch sind, weil dieser Experte hat gesagt, dass diese Hindukusch-Himalaya-Region, die sich wirklich ja so überstreckt über so 8 Länder, also von Afghanistan im Prinzip bis zu China, dass diese Region ja auch der Puls des Planeten genannt wird. Und das fand ich ganz spannend. Das war mir vorher noch nicht so ein Begriff. Ich hatte wohl gehört, dass man auch vom dritten Pol spricht, der Erde, weil diese Region einfach so wichtig ist. Weil er hat gesagt, wie bei einem Patienten kann man an dem Puls quasi, wie die Himalaya-Region bestellt ist, wie das ganze Ökosystem bestellt ist, kann man abmessen, wie es dem ganzen Planeten geht. Und dann habe ich so die ketzerische Frage gestellt, naja, wie ist denn der Puls, wie geht's denn dem Patient? Und er meinte eben, es geht immer schlechter, weil eben gerade da in der Himalaya-Region merken sie die Wetterextreme und diese Veränderungen als erste. Also er hat gesagt, aus ihren Zahlen geht hervor, dass in der Himalaya-Region, in Nepal zum Beispiel, die Erde sich schneller erhitzt als im Rest des Planeten. Also es ist wirklich so eine, es ist quasi so eine Beispielsregion, wo man wirklich ablesen kann, was passiert. Und das eben ja auch schon direkt vor der Haustür, weil was wir ja auch schon hier in Delhi miterlebt hatten und was wir hier mitbekommen hatten, Ende September kam es zu einem langen Regen. Also es hat tagelang geregnet durch den Monsun. Und wir haben ja die Bilder gesehen. Ich weiß noch, wie wir hier im Büro waren, dass einfach Kathmandu komplett unter Wasser stand.
Genau, und da waren ja ganz viele Gebiete, gerade an diesem Fluss, total überschwemmt. Und ich habe damals Berichte gemacht von hier aus, von Delhi, ich war ja nicht dort, über Lastwagenfahrer, deren Lastwagen plötzlich unter Wasser waren, die sich nur noch retten konnten, über die Menschen, die ihre Häuser da verloren haben. Und das war ziemlich dramatisch da. Und es gab ja auch zahlreiche Tote. Wie hat sich das jetzt dargestellt?
Also mehr als 200 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und ich habe mit diesem Experten gesprochen und der hat eben auch gesagt, wir wurden davon überrascht. Also es gab zwar eine Frühwarnmeldung der Meteorologen, aber niemand hat wohl erwartet, dass es so heftig ausfallen wird. Also das kennt man ja jetzt auch aus Spanien zuletzt zum Beispiel. Also es kommt einem fast schon so vor, ja, man kennt diese Geschichten und eigentlich müssten die Länder, auch die Kommunen darauf vorbereitet sein, aber das ist eben immer noch der Fall. Und natürlich gerade in so armen Ländern wie Nepal, dass sie überhaupt nicht die Ressourcen haben, sich so darauf vorzubereiten. Und ich bin dann mit unserem Kollegen auch da vor Ort an einen Fluss gefahren, um mir das anzuschauen. Und das sah aus wie eine komplett verwüstete Landschaft. Also schwerste Trucks und Busse lagen so übereinander. Und jetzt eben, jetzt haben wir November und es war Ende September. Also man sah einfach die Wucht der Natur. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie es eben da war. Also mit was für einer Kraft das Wasser da durchgeschossen sein muss. Und das Problem ist einfach, dass nach Kathmandu immer mehr Menschen ziehen aus den Dörfern, weil sie eben hoffen, dass sie da ein bisschen Geld verdienen, auch so sich als Tagelöhner durchs Leben schlagen. Und das eine ist eben, dass die Häuser viel zu nah an den Fluss gebaut sind und dann eben noch diese Menschen, die aus den Dörfern kommen, da ihre improvisierten Hütten hinbauen. Zwischen diesen Trucks und zwischen dieser komplett verwüsteten, verkarsteten Landschaft, also die Erde war jetzt schon wieder sehr trocken und so aufgerissen, habe ich dann auch so eine improvisierte Hütte gesehen in der Ferne und wir sind da hingelaufen und da saß eine Frau vor dieser Hütte und wir haben sie dann gefragt, ja, warum sie hier ist und sie hat dann erzählt, dass als die Flut kam, haben sie schon mal da gelebt. Also das ist eben das Krasse an diesen Fällen, die wir ja hier in der Region oft erleben, dass es die Ärmsten der Armen trifft, wie zum Beispiel diese Frau, die hat mir erzählt, sie lebt da mit ihrer Schwester und insgesamt 7 Kindern. Und sie weiß noch, dass es abends war und so gegen 11 Uhr abends kam auf einmal ganz viel Wasser relativ schnell und es war relativ schnell, ging ihr bis zu den Knien. Und dann konnten sie sich gerade so retten, aber sie konnten nicht wirklich irgendetwas mitnehmen. Also das heißt, zum Glück hat diese Familie überlebt. Aber sie sagt eben, es war ein kompletter Schock. Niemand hat sie vorgewarnt. Und das Krasse ist einfach, dass die da jetzt wieder leben. Weil sie gesagt hat, wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Wir kommen aus diesem Dorf, weit weg. Ja, und niemand hat uns wirklich geholfen. Und das erleben wir ja auch immer wieder. Ich muss auch an dich denken, du warst ja auch in Pakistan, Peter, ne? Diese Geschichten von Menschen, die überrascht werden von diesen extremen Wetterereignissen und die erstmal irgendwie alleine klarkommen müssen.
Ja, ich glaube, das ist das große Problem, dass diese Länder überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Ich meine, wir sehen ja auch, wie europäische Länder mit solchen Naturkatastrophen umgehen. Ahrtal, jetzt Spanien oder so. Da ist Hilfe natürlich schon schneller da, aber es gibt trotzdem so einen Moment, wo man komplett unvorbereitet ist, wo noch nicht Hilfe da sein kann. Wir erinnern uns an die Bilder des spanischen Königspaars, das mit Schlamm beworfen wurden von wütenden Menschen, weil keine Hilfe gekommen ist. Ja? Und das ist Spanien, das ist ein reiches Industrieland. Und hier haben wir ein Land wie Nepal, eines der ärmsten Länder der Welt. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viel schwerer es ist, in so einem Land den Menschen zu helfen. Und was ja auch noch hinzukommt, die Infrastruktur ist überhaupt nicht resilient. Das heißt, die Straßen zum Beispiel, die werden weggeschwemmt. Ich habe mit einem Wissenschaftler gesprochen vor 2-3 Monaten, der sagte, Straßenbau ist bei uns keine Arbeit von Ingenieuren. Straßenbau ist bei uns eine Arbeit von Baggern. Das heißt, der Baggerfahrer kriegt gesagt, da vorne muss eine Straße gemacht werden. Dann nimmt er seinen Bagger, baggert die Straße frei sozusagen, ja, schafft da eine Straße, das wird irgendwie asphaltiert und dann fahren da Autos. was jetzt Statik anbelangt, was die Geologie anbelangt, was irgendwie Gefährdungen anbelangt, nichts, null, niente. Und deshalb passiert auch immer so viel. Und das haben wir ja auch gesehen bei den zahlreichen Erdrutschen in den vergangenen Monaten. Es gab ja x Erdrutsche in Nepal, wo Häuser verschüttet wurden, wo aber auch Straßen getroffen wurden. Und es gab zwei ganz tragische Vorfälle. An einen kann ich mich erinnern, das waren zwei Busse. Der eine kommt von der einen Richtung, der andere von der anderen. Und als sie sich getroffen haben, die beiden Busse, als sie gerade aneinander vorbeifahren wollten, kam ein großer Erdrutsch, hat beide Busse in den Fluss gespült. Und die waren verschwunden erst. Die haben die ersten Leichen, es sind ganz viele Menschen gestorben, sie haben sich nur eine Handvoll retten können aus diesem Bus. Die ersten Leichen haben sie, glaube ich, ein, zwei Tage später erst Dutzende Kilometer flussabwärts gefunden.
Ja, und wir sind auch ein bisschen außerhalb von Kathmandu da Richtung Süden gefahren, um uns genau das mal anzuschauen. Und es ist einfach eine wahnsinnig bergige, hügelige Region. Überall sind Häuser gebaut. Und wir haben dann eben diese Straße gesehen, die sie wohl auch freigeräumt haben nach dieser großen Flut. Und das ist einfach irres, poröses Gestein, was dann da so runterkommt als Erdrutsch. Und also eigentlich ist man fast schon todesmutig, wenn man während der Monsunregion durch Nepal fährt, weil du weißt nie, wann es dich erwischt, wann so ein Hügel wirklich abrutscht. Und das finde ich wirklich das Fatale, dass Nepal im Prinzip schon so das Katastrophenland ist, weil wir wirklich immer wieder diese Meldungen hier auch bekommen und dann das auch berichten. Und die Menschen versuchen irgendwie damit klarzukommen. Und ich habe dann auch noch mit einem anderen Wissenschaftler gesprochen, weil ich fand es so wichtig, auch mal zu überlegen, ja, was gibt es denn für Lösungen? Und er meinte, ja, man kann Lösungen finden und auch zum Beispiel so Frühwarnsysteme. Und das geht gerade für ein Land wie Nepal da natürlich darum, dass es günstig ist. Also er hat davon gesprochen, Low Cost und Low Tech. Also dass man nicht irgendwas Modernes, Übermodernes sich ausdenkt, was dann nicht wirklich in der Praxis verwendbar ist. Aber er hat zum Beispiel gesagt, er hat zumindest für Nepal den Eindruck, dass so der Wille in der Politik, das Verständnis und der Wille noch fehlt und natürlich Geld. Und das ist ja immer das große Thema. Da sprechen ja jetzt die Länder gerade bei der COP, also bei der großen Klimakonferenz in Baku darüber. Und gerade natürlich die Länder des globalen Südens sagen ja immer wieder, ihr, der globale Norden, seid historisch für diese Erderwärmung verantwortlich. Deswegen müsst ihr uns jetzt helfen, weil wir an der vordersten Front sind, weil wir die Auswirkungen so spüren, aber eben keine Kapazität haben, kein Geld, da konkret Maßnahmen zu treffen. Und ich habe dann auch in Nepal gefragt, naja, ist denn schon irgendwas von diesem Geld angekommen? Weil die hatten sich ja in Paris wohl darauf verständigt, dass es so einen Fonds geben soll, so einen Loss-and-Damage-Fonds. Und der eine Wissenschaftler meinte, nee, in Nepal sei noch nichts angekommen. Also immer wieder so kleinere, geringere Geldmengen, aber mit denen man eben nicht das große Ganze wirklich bewältigen kann.
Du hast gerade gesagt, wir berichten da immer wieder drüber. Tatsächlich ist es so, dass wir viele Berichte machen, auch kurze Berichte, längere Berichte, sogenannte Nachrichtenminuten, also aktuelle Sachen, auch wenn Erdrutsche sind, die größere Zerstörung anrichten. Und natürlich gibt es so einen Bereich für uns, da können wir als Corries entscheiden, machen wir da was oder machen wir da nichts. Ja? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es dann oft so, dass ich denke, ja, wir sehen ja an diesen ganzen kleinen und größeren Katastrophen, wie sich der Klimawandel hier manifestiert in dieser Region. Das heißt, ich glaube, für mich ist es wichtig auch, dass solche Berichte oft nach Deutschland gehen, dass das oft auch berichtet wird. Auch wenn man vielleicht sagt, na ja, der Schaden war jetzt nicht so immens, dass man in Deutschland das alleine als Nachricht braucht. Aber ich glaube, in der Kombination mit der Tatsache, dass es eben Auswirkungen des Klimawandels sind, und das sagen Wissenschaftler in der Region, das sagen aber auch Wissenschaftler im Westen, in Europa, dass man das hier in Südasien eben besonders extrem sieht. Gerade deshalb denke ich, dass wir da auch oft drüber berichten müssen.
Ja, auf jeden Fall. Und über diese Extreme einfach, die eben hier so viel mehr zu spüren sind in dieser Region, weil die Menschen einfach in so Extremen leben. Also in Nepal haben sie mir auch gesagt, wir haben nicht nur das Problem, dass wir oft zu viel Wasser haben, also ganz plötzlich zu viel Regen, dann so Springfluten, weil die Gletscher ja übrigens schmelzen. Das ist auch nur so was Fatales. Man sagt ja eben deswegen, dass Nepal der dritte Pol der Erde ist, weil eben neben dem Süd- und Nordpol ist eben das die größte zusammenhängende vereiste Fläche, und die Gletscher schmelzen, die werden in den nächsten Jahren rapide schmelzen. Dadurch gibt es dann solche Springfluten, die den Menschen wieder zu schaffen machen. Und auf der anderen Seite ist aber das Extrem, dass sie zu wenig Wasser haben. Das heißt, in Nepal gibt es ganz klar schon Menschen, die umziehen müssen, die flüchten müssen. Also dieses berühmte Wort Klimaflüchtling ist da schon wirklich, findet da schon wirklich statt, dass Menschen in einem Dorf leben, in einer bergigen Region, Und da gibt es einfach kein Wasser mehr, weil das der Grundwasserspiegel auch so absackt. Ein Gesprächspartner hat mir gesagt, er kommt aus einer bergigen Region bei Pokhara und er ist zwischen Reisfeldern groß geworden. Und er hat gesagt, wir können jetzt keinen Reis mehr anpflanzen, weil es gibt kein Wasser mehr. Und das ist wirklich die große Herausforderung. Und er meint, es gibt so Ideen, zum Beispiel, dass man natürlich umschwenkt auf andere Getreidesorten, zum Beispiel Hirse, und einfach wirklich Dinge anpflanzt, die an die neuen Temperaturen gewöhnt sind. Und ja, aber das sind alles so Versuche, aber das Große und Ganze, wie man diese Erderwärmung noch aufhalten kann, das ist eben die große Frage, ja.
Nepal ist ein Land der Extreme, hast du gerade gesagt. Nepal hat auch extrem hohe Berge. Und ich glaube, bevor wir zum Ende dieses Podcasts kommen, musst du aber noch uns erzählen, wen du getroffen hast.
Ja, ich habe quasi sowas wie den Nationalhelden von Nepal getroffen, einen Weltrekordhalter, und zwar Kami Rita Sherpa, von dem du, Peter, mir ja auch schon oft erzählt hast. Der hat es tatsächlich geschafft, zum 30. Mal den Mount Everest zu erklimmen, also diesen höchsten Berg der Welt, der so eine Herausforderung darstellt unter auch erfahrenen Kletterern. Man muss da ja hochsteigen, erst zu diesem berühmten Basecamp, und muss teilweise über so Gletscherspalten, über einen Leitern klettern und dann hoch zum Gipfel. Man braucht irgendwann Sauerstoff. Und dieser Kami Rita Sherpa stammt eben aus dem Volk der Sherpa. Das ist ja eben diese ethnische Gruppe, die da in den Bergen lebt. Und der ist jetzt inzwischen über 50 und ich war sehr beeindruckt von seiner Energie. Ich habe schon nicht mehr geglaubt, dass es zu diesem Interview kommt, weil er war natürlich wahnsinnig beschäftigt. Er ist ein sehr gefragter Mann, weil er natürlich immer noch Expeditionen führt auf den Berg. Und er hatte jetzt gerade zwei Inderinnen dabei aus Hyderabad, die er da ins Basecamp führen wollte. Und er hat dann immer gesagt, nee, ich bin zu busy, ich habe hier jetzt meine Kunden, ich habe keine Zeit für ein Interview. Und wir haben wirklich nicht aufgegeben. Auch mein nepalesischer Kollege hat immer wieder angerufen und irgendwann hat er gesagt, ja, wir sitzen jetzt gerade noch in Kathmandu in einem Restaurant, kommt doch vorbei. Und dann habe ich wirklich ein Interview mit ihm geführt zwischen seiner Essenbestellung und als dann seine Suppe kam. Und es war alles ein bisschen hektisch. Er hat etwas gebrochen Englisch gesprochen, aber es war toll, ihn zu treffen. Einfach den Menschen, der einfach schon 30 Mal da oben auf diesem Berg war. Und ja, man hat ihm angemerkt, wie beseelt er auch davon ist. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was es denn für ihn heißt, dass er 30 Mal schon da oben war. Und er hat dann fast bescheiden geantwortet und meinte, ja, er würde das ja für die Kunden machen. Es geht immer darum, dass die Kunden, die er da hochführt, wieder auch runterkommen. Und dann habe ich irgendwann gefragt, ja, sagen Sie, es ist doch irgendwie totales Glück, dass Sie noch am Leben sind. Und dann meinte er, ja, some people have luck. Und wahrscheinlich auch einfach können. Und ich hätte ja gedacht, ehrlich gesagt, dass man nach dem 30. Mal, wenn man 30 Mal es geschafft hat, auf diesen Mount Everest zu steigen, den ja übrigens die Nepalesen Sagarmatha nennen, dass man dann irgendwann sagt, so, es reicht jetzt, so, ich kann mich jetzt eigentlich auch zur Ruhe setzen. Aber nein, Kami Rita, er will noch mehr schaffen, hat er gesagt. Also ich glaube, im nächsten Jahr werden wir noch einige Meldungen machen. Jetzt hat er vielleicht das 31. Mal, das 32. Mal. Also schon sehr beeindruckend.
Ja, das ist natürlich auch ein Job, bei dem man viel Geld verdient. Gerade wenn man so eine Legende ist und die Leute mit einem da hochsteigen wollen. Und da gibt es keine Altersvorsorge in Nepal, da gibt es nichts. Das heißt, du musst dein Geld verdienen, solange du es kannst. Und solange er das kann, wird er das auch noch tun. Ich habe mal vor ein paar Jahren meinen Sohn damit beeindruckt mit Kami Rita. Und zwar waren wir unterwegs in Hamburg, sind da gelaufen und dann kamen wir darauf, dass auf den Mount Everest. Und dann fragte er mich, Papa, wie sieht's denn da oben eigentlich aus? Habe ich gesagt, ich war auch noch nicht oben so, aber ich kenne jemanden, der es weiß. Und dann habe ich Kami Rita eine WhatsApp geschrieben. Und der antwortete innerhalb von 3 Minuten. Mein Sohn hatte ganz große Augen und er schrieb da nur, da oben ist eigentlich gar nicht viel, da sind eigentlich nur Steine. Das ist eher ein bisschen langweilig so. Aber die Antwort war dann für meinen Sohn nicht sehr langweilig. Na, es ist toll, so jemanden zu treffen und das ist natürlich, glaube ich, was ganz Besonderes.
Ja, und es gibt auch verschiedene Dokus über ihn. Einer heißt, glaube ich, The Everest Man, so nennt er sich auch. Bei Instagram, in den sozialen Medien kann man sehen, wie er wirklich da oben auf diesem schmalen Grat rüberläuft. Und also wer ihm mal folgen will, es gibt Bilder, auch bei YouTube kann man mal gucken, wie Kami Rita da oben wirklich auf dem Everest zum Gipfel steigt. Also aber verrückt, da oben auf dem Dach der Welt zu sein. Und umso toller, dass ich das eben auch gesehen habe, dieses Dach der Welt, zumindest aus dem Flugzeug.
Das Dach des Studios, das haben wir heute nicht gesehen, aber wir haben euch eigentlich schon erklärt, warum nicht? Wir sitzen jetzt gerade bei mir im Büro, weil die Luft immer noch so schlecht ist in Delhi und deshalb, es ist zwar eine angenehme Temperatur, aber es ist einfach viel zu schlechte Luft, als dass man da rausgehen wollte. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns einfach was schreiben wollt, dann schreibt uns gerne an neudelhi@ndr.de, neudelhi@ndr.de, und ansonsten
Eine gute Woche. Atmet dreimal kräftig für uns ein, würde ich sagen, wenn wir es nicht können hier in Delhi.
Genau. Und bis nächste Woche dann. Tschüss.
Ciao.
Die Klimakrise ist da, mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung. Im NDR-Info-Podcast Mission Klima zeigen wir nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied fürs Klima machen. Zum Beispiel, wie man die Leute vor Ort mitnimmt, wenn bei ihnen ein Windrad vors Haus gebaut wird. Wir waren in einem niedersächsischen Dorf, wo möglichst alle davon profitieren sollen.
Wir wollen ja die Energiewende und wir sehen, dass es sein muss. Und das Wichtigste war, wir haben alle gesagt, wenn etwas kommt, machen wir es nur alle gemeinsam.
Ein anderes Beispiel. Wir haben ein Mutter-Tochter-Duo besucht. Die beiden setzen auf klimaschonende Technologien bei sich zu Hause und steuern damit ihren Beitrag zur Energiewende bei.
Also ich wollte eigentlich für mich was Gutes, für die Umwelt was Gutes. Und ja, da muss man schon mal in die Tasche greifen, auch ein bisschen tiefer, ne?
Und wir haben mit einem Start-up-Gründer gesprochen, der den Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität ermöglichen will. Mit unserer Geldanlage.
Wenn ich eine Aktie kaufe, bin ich plötzlich Mitbesitzerin oder Mitbesitzer des Unternehmens und habe was zu sagen. Ich habe zum Beispiel was dazu zu sagen, wer da am Drücker sitzt, wer im Vorstand sitzt, was das Unternehmen macht, wie die sich aufstellen. All das darf ich mitentscheiden.
In Mission Klima zeigen wir die besten Klimaideen und stellen die Menschen vor, die sie umsetzen. Immer lösungsorientiert und konstruktiv. Die neueste Folge unseres Podcasts finden Sie jetzt unter anderem in der ARD-Audiothek. Ich hoffe, wir hören uns.